SOS.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. SOS. Hurra! SOS. Süßes oder Saurier. SOS. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes.
Und wir haben Saurier.
Heute mit
Blattläusen, die gemolken werden,
Anemonen, die giftige Harpunen schießen
und Vögeln, die Krokodileier beschützen.
Heute geht's um richtig, richtig, richtig enge Freundschaften.
Ja, nee, weiter unten. Bisschen mehr links.
So? Fester?
Oh ja, genau da. Mach richtig mit deiner Klaue.
Siehste, meine Schweinebeine sind bestes Werkzeug zum Massieren.
Das nenne ich Teamarbeit. Eine richtig gute Symbiose. Du massierst mir den Rücken und ich pflück dir dafür nachher Himbeeren vom Strauch oder hol dir Kirschen vom Baum.
Und pulst mir sogar den Kern raus, damit ich kein Bauchkrumpeln bekomme. Oder du erklärst mir Mathe und ich zeige dir, wie richtig in der Erde buddeln geht. Wir sind eine echte Mensch-Tier-Symbi-Dings.
Du meinst Symbiose?
Symbiose, na sag ich doch. Klingt wie ein Dinosaurier mit Zahnschmerzen oder ein Zauberspruch von Harry Potter. Symbiosa totalus! Zack, du bist mein neuer bester Freund.
Ja, so ein bisschen ist es ja auch so. Symbiose ist, wenn zwei Lebewesen oder Organismen ganz, ganz eng zusammenarbeiten und beide was davon haben.
Lebewesen? Also du und ich. Mensch und Tier. Oder auch Tier und Tier? Und auch Organismen? Also Pflanzen oder Pilze und sowas?
Exaktamente. Es ist aber so, dass Symbiosen nicht nur richtig, richtig gute, wie bei uns Menschen, Freundschaften sind, sondern noch mehr. Die brauchen sich. Also ohne einander überleben sie nicht.
Das können wir ja mit Ellie nochmal besprechen. Denn ihr Kids da draußen unter den Kopfhörern oder vorm Radio, ihr habt tolle Fragen gesendet. Und um die zu beantworten, besuchen wir Tierärztin Ellie vom Museum für Naturkunde Berlin. Was eine Symbiose ist, so grob, habe ich jetzt verstanden. Aber wie funktioniert das genau, also bei Tieren?
Die Frage hat sich auch der 8-jährige Alvin aus Potsdam gestellt.
Sind Tiere auch mit anderen Tieren befreundet?
Na, Frau Tierärztin Ellie?
Freundschaft bedeutet für uns Menschen meist, dass wir gerne mit unseren Freundinnen zusammen sind und aufeinander Acht geben. Wenn wir das so sehen, können auch Tiere miteinander befreundet sein.
Yes! Ich hab's doch gesagt, Jule! Wir brauchen ein Huhn! Ich beschütze durch meine schiere königliche Größe das Huhn vor Habichten und Füchsen.
Weil die Angst vor dir haben?
Sie claro! Und dafür pickt es mir die Fliegen vom Popo und guckt, ob ich Milben auf der Haut hab. Wir wären ein wahres Dreamteam.
Um Freunde zu werden, müssen sich Tiere natürlich zunächst füreinander interessieren. Das fällt scheuen Einzelgängerinnen meist nicht so leicht wie neugierigen Tieren oder solchen, die sowieso schon in einer Gruppe leben. Herdentiere wie Elefanten oder Delfine haben es da meist leichter.
Oh, Elefanten. Die merken sich, wer ihnen mal geholfen hat. Oder wer eben gemein zu ihnen war. Die können sich oder Menschen sogar nach Jahren wiedererkennen. Die haben quasi ein elefantastisches Gedächtnis. Bei Elefanten heißt die Gruppe Herde, bei Delfinen Schule.
Psst, wenn ihr mehr zu Elefanten wissen wollt, checkt unbedingt unsere Folge Heiß, heißer, Tiere in der Hitze.
Und für die Flossenfans unter euch, über Delfine und Wale haben wir auch schon eine Folge gemacht. Die heißt Delfine und Wale. Wasserspritzer der Ozeane.
Damit Tiere untereinander Freundschaften schließen können, braucht es das hier, sagt Ellie.
Ganz wichtig ist auch, dass man sich versteht, also die Sprache des anderen lernen kann.
Na klar, ansonsten gibt's eine Tatze einmal quer über die Nase.
So weiß ein Hund, der mit einer Katze zusammen aufgewachsen ist, dass ihr aufgeregtes Schwanzschlagen eher ein »Lass mich in Ruhe« bedeutet und nicht »Komm, spiel mit mir, ich freue mich so, dich zu sehen«.
Haha, ja, Schwanzwedeln. Bei Katzen ist das nicht »Yay, Spielzeit«, sondern eher »Geh weg, ich hab keinen Bock«.
Und bei einem Hund muss Schwanzwedeln nicht unbedingt Freude, Freude, Freude bedeuten, sondern vielleicht ist er auch einfach so aufgeregt, aber ein bisschen unsicher. Im Übrigen, das hier finde ich ja mal sowas von spannend.
Übrigens sind oft Tiere miteinander befreundet, die ähnlich ticken. Also draufgängerische Tiere haben eher wilde Freundinnen und ruhige eher entspannte. Und echte Freundschaft macht sowohl Menschen als auch Tiere glücklicher und gesünder.
Das ist doch die perfekte Erinnerung, dass wir unseren Freunden mal sagen können, wie lieb wir sie haben. Jule, ich mag die.
Du bist süß.
Oh. Wir haben ja in der letzten Folge schon über Nemo gesprochen und herausgefunden, dass die kleinen, süßen, orange-weiß gestreiften Clownfische auch in einem Aquarium bei richtig, richtig guter Pflege happy sein können.
Clownfische leben auch in Symbiose mit Seeanemonen.
Die Seeanemone gehört zu den sogenannten Blumentieren. Da sie giftige Tentakel hat, kommen ihr Fressfeinde lieber nicht zu nahe. So ähnlich wie wenn wir auf der Wiese lieber einen großen Bogen um den Brennnesselbusch machen.
Der 4 Jahre alte Nael aus Flensburg hat uns auch eine Sprachnachricht gesendet.
Warum wohnt Nemo in der Anemone?
Clownfischen wie Nemo macht das Tentakelgift aber nichts aus. Als würden wir in Brennnesseln fallen und nichts passiert. Die Clownfischhaut hat nämlich einen ganz besonderen Schleim, der übrigens dem Schleim seines Anemonenzuhauses sehr ähnelt.
Die Haut schützt vor den Stichen der Tentakel. Seine Spezialhaut macht ihn also zum Superhelden mit Anti-Stachelanzug.
Ich will auch so einen. Dann kann ich durchs Brennnesselbeet flitzen, wie ein Ninja.
Brennnesseln sind so oll auf der Haut, wenn wir da rankommen. Aber walz die mal lieber nicht kaputt oder schneidet die ab. Schmetterlinge lieben Brennnesseln. Und außerdem können wir lecker Tee oder Suppe aus denen machen.
Na gut, na gut. Zurück zu Nemo. Wenn ein Raubfisch kommt, dann?
Nemo kann sich also schnell in seinem Blumentier verstecken, wenn ihn ein Raubfisch jagt.
Ausgetrickst.
Der Raubfisch hat Angst vor den giftigen Stichen und der Clownfisch kuschelt sich einfach ins Anemonengewimmel wie in ein Samtkissen.
Und was hat die Anemone von ihrem kleinflossigen Mitbewohner?
Clownfische düngen sie nicht nur, sondern halten ihr Blumentier auch sauber. So schützen sie es vor Parasiten und anderen Krankheiten. Die eine passt also auf den anderen auf. So leben sie dann jahrelang zusammen.
Also, Nemo wohnt in einer giftigen WG und putzt die auch noch. Netter geht's ja wohl schon gar nicht mehr. Jetzt bin ich aber gespannt, was es mit der Symbiose von Ameisen und Blattläusen auf sich hat. Die 7-jährige Paula aus Hamburg fragt:
Warum leben Ameisen und Blattläuse eigentlich zusammen?
Ameisen und Blattläuse sind ein bisschen wie Schafe und Hirtenhunde. Die Ameisen beschützen die winzigen, mal grün, mal braun, mal schwarzen Läuse vor Räubern wie Marienkäfern, Spinnen oder auch Schwebefliegen.
Und die sind hungrig. Marienkäfer zum Beispiel schnabulieren bis zu 150 Blattläuse pro Tag weg. Marienkäferlarven, also das Baby im Bauchstadium vom Menschen sozusagen, sind noch gefräßiger, bis zu 600 Blattläuse am Tag.
Nom, 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 nom. Also sollte sich jeder mit Tomatenpflanzen, Holunder oder sonstigen Pflanzen, Blüten und Grünzeug auf dem Balkon oder Garten tierisch freuen, wenn da Marienkäfer vorbeifliegen und Hallo sagen. Denn die fressen euch die Blattläuse weg.
Okay, okay. Blattläusen gefällt dieser Trick natürlich gar nicht. Deshalb haben sie die Ameisen.
Ja, die machen sogar noch etwas. Ameisen tragen die grünen, braunen, schwarzen Klöpse auf frische Blätter, sobald sie die alten ausgesaugt haben. Und im Herbst treiben sie die Blattlausherde quasi wie ein Hütehund die Schafe von der Weide zum Überwintern in den Ameisenbau.
Aber was haben die Ameisen davon, dass sie Blattläuse beschützen?
Ameisen melken quasi Blattläuse. Die kitzeln sie, klapsen denen ein kleines bisschen auf den Po.
Klaps auf den Po.
Und bekommen eine süße Flüssigkeit. Honigtau, der wirklich so süß wie Honig ist. Den haben vorher die Blattläuse aus den Pflanzen gesaugt. Und für Ameisen ist Honigtau-Essen wie jeden Tag Eiscreme im Sommer für uns.
Oh, das wäre das beste Leben überhaupt. Kommen wir zu einem anderen Dream-Team: Bienen und Blumen. Katharina aus Berlin-Kreuzberg hat sich gefragt:
Können Blumen ohne Bienen überleben?
Blumen können auch ohne Bienen überleben. Blumen blühen, bis sie verwelken. Das tun sie allerdings auch, wenn sie nicht bestäubt wurden. Nur, dass dann keine Früchte aus den Blüten entstehen.
Moment mal, das ist wichtig. Ohne Bienchen keine Früchtchen? Also ein Kirschbaum blüht auch ohne Biene, aber damit aus der Kirschblüte auch tolle Kirschen kommen, braucht es Insekten?
Genau. Eine lebensnotwendige Symbiose zwischen Tier und Pflanze und am Ende ebenso wichtig für uns Menschen.
Die häufigsten Bestäuberinsekten sind übrigens nicht unsere Honigbienen, sondern Wildbienen und Schwebfliegen. Aber auch Schmetterlinge und Käfer können Pollen von Blume zu Blume bringen.
Was? Also Wildbienen machen den richtig guten Job? Die sind quasi die kleinen, heimlichen Kirsch- und Himbeerhelden.
Total. Die bestäuben jede einzelne Blüte, damit daraus die megasaftige Superhimbeere wird. Honigbienen sind da eher so zack, zack, fertig.
Also halten wir fest, ohne Bienen keine Himbeeren. Ohne Himbeeren keine Himbeertorten. Und ohne Torten keine Partys. Aber die sind doch überlebenswichtig.
Ja, das wäre ein Drama. Und jetzt kommt aber noch etwas super Verrücktes aus der Pflanzenwelt um die Ecke. Ellie sagt:
Um Früchte zu bilden, werden aber nicht immer Krabbeltierchen benötigt. Manche Blüten, wie die von Erbsen, Mais, Brennnesseln oder Birken, brauchen nur den Wind, der den Pollen weiter verbreitet.
Also quasi ein Pollenwedel im Wind. Ganz schön smart.
Und wieder andere Blümchen sind richtig wählerisch. Die brauchen genau ein bestimmtes Insekt.
Andere schaffen das allerdings nicht ohne ihr ganz spezielles Insekt. Und es stimmt, dass wenn ein solches Blümchen sein Insekt nicht mehr hat, es sich nicht mehr fortpflanzen kann. Und dann verschwindet auch das Blumenpflänzchen.
Verrückt! Insekt weg, tschüss Fortpflanzung. Der Schwalbenschwanz, ein Schmetterling mit so vanillegelb-schwarzen Flügeln und etwas orange und blau am unteren Ende seiner Flügel, dessen Raupe, also Vorschmetterlingsstadium, frisst fast ausschließlich von Möhren, Pastinaken oder Fenchel. Gibt's die nicht, gibt's keinen Schwalbenschwanz.
Ah, beim Natternkopf, so einer lila Pflanze, ist das auch so. Ohne Natternkopf-Mauerbiene kein Natternkopf. Und ohne Natternkopf keine Natternkopf-Mauerbiene. Das ist wie, wenn du dein Lieblingsspiel nur mit einer ganz bestimmten Fernbedienung starten kannst. Und die ist verschwunden.
Und was ist mit Pflanzen untereinander? Hedi, 5 Jahre alt, aus Lüneburg, fragt:
Können sich Pflanzen gegenseitig helfen?
Ja, auch Pflanzen können sich gegenseitig helfen. So wachsen manche Bäume bei starker Sonne schnell in die Höhe. Mit ihrem Blätterdach spenden sie dann Schatten für sonnenempfindliche Pflänzchen, zum Beispiel Moose.
Was sind denn Moose?
Na, diese kleinen, grün, flauschigen, dicht bewachsenen Flächen, zum Beispiel im Wald.
Das sind bescheidene Überlebenskünstler. Wo sie wachsen, muss es nicht viel geben. Sie entnehmen vieles, was sie brauchen, aus der feuchten Luft oder dem Regen. Und das geben sie an die Erde ab. Und helfen so wiederum anderen Pflanzen, die dann auch dort wachsen können.
Ach so, darüber haben wir doch schon mal in Folge "Was müssen das für Bäume sein?" geredet, oder?
Und Moose sind auch Teamplayer. Denn wie Ellie schon sagt, Moose geben der Erde etwas zurück, damit andere Pflanzen besser wachsen können. Zum Beispiel speichern sie Wasser oder helfen bei der Humusbildung, was sehr fruchtbare Erde ist.
Deine Oma würde jetzt sagen: Jule, Kind, es ist ein Geben und Nehmen.
Und dann würde sie sagen: Dann ist die Welt im Gleichgewicht.
Aber nicht nur mit einer schattenspendenden Krone helfen sich Pflanzen gegenseitig, sondern auch über ihr weit verzweigtes Wurzelwerk. Ganz oft nehmen sie dazu auch Wurzelpilze zu Hilfe. Quasi Pilzfäden als Kommunikationsleitungen. So können sich Pflanzen dann über weite Strecken mitteilen. Zum Beispiel, wo es gerade am besten passt, loszuwachsen.
Was? Pflanzen reden über ihre Wurzeln? wie so ein unterirdischer geheimer WhatsApp-Chat?
Ja, über die Pilzfäden schicken sie sich Nachrichten wie: Hey, hier ist's trocken, schick mal Wasser. Oder: Max, lieber da drüben, hier ist schon besetzt.
Mir ist noch ein super verrücktes Beispiel eingefallen. Es gibt Vögel, die Putzervögel, auch Madenhacker genannt, die hocken zum Beispiel auf Nilpferden und putzen deren Haut. Snacken da schön kleine Parasiten weg. Das Nilpferd ist sauber und der Vogel hat etwas zu fressen. Ihr erkennt sie an ihrem hellbraunen Gefieder und roten Schnabel.
Ja, die schnabulieren auch gern in den Ohren von Impalas rum, einer afrikanischen Antilopenart.
Also, Ohr geht mir zu weit. Wenn ich mir vorstelle, jemand pickert in meinem Ohr rum und knistert und knuspert da mit seinem Schnabel rum.
Da fallen mir jetzt auch noch Krokodile ein. Schon seit jeher wird gesagt, es gäbe Vögel, die sich zu Krokodilen ins Maul setzen und die Zahnzwischenräume leer pickern, wenn das Krokodil sich sonnt. Didim! Ist aber ein Quatsch. Bisher sind alle Bilder, die das zeigen sollen, nur Fotomontagen.
Oh nö, die Geschichte kannte ich auch.
Aber weißt du, was wirklich stimmt? Die vom Nilkrokodil und dem Wellentriel, einem Vogel. Beide brüten zusammen im Sand ihre Eier aus.
Das geht doch nur so lange gut, bis das Krokodil mal einen kleinen Vogelbeinchen-Hieper hat.
Nee, die sind auch symbiotisch, denn wenn das Krokodil jagen geht, passt der Wellentriel auf die Krokoeier auf. Und wenn sich ein Räuber nähert, stößt er einen Warnpfiff aus.
Also piept er dann in Schrill: Ey, Krokomama, deine Eier schreien nach Security. Komm schnell rüber und zeig dem Eindringling mal, wo der Reptilien-Rambo die Revolverzähne hat. Ja, sage mal, bei uns piept's wohl. Wie kann denn die Folge schon wieder zu Ende sein? Wir haben doch gerade erst angefangen.
Tja, unser Wissen schießt wie Revolverzähne aus dem Maul eines Krokodils. Bricht einer ab, wird der nächste nachgeladen. Piu, 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 piu.
Wir beruhigen uns jetzt alle mal, okay? Es ist auch wirklich heiß hier gerade. Wenn ihr ganz in Ruhe unsere mittlerweile über 85 Folgen mal hören wollt, dann macht den Ü18-Jährigen um euch drumrum mal Beats and Bones an. Das ist der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin für die langen Menschen.
Nächstes Mal zaubern wir uns wieder in Film- und Märchenwälder und schauen, ob Hühner verrückt sind, Raubtiere und Pflanzenfresser friedlich in einem Zoo leben könnten und uns Pythons hypnotisieren könnten.
Richtig. Ding Dong. In der nächsten Folge schauen wir zum zweiten Mal, was erzählen uns Filme und Märchen über Tiere und vor allem...
Stimmt es?
Ihr habt auch Fragen zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt?
Dann her mit euren Fragen. Schickt mir, Jule und meinem Kumpel Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mein Witz. Warum hat der Elefant nie Streit in der Herde? Weil er nichts vergisst. Nicht mal die Geburtstagskuchen.
SOS. Was willst du?
Süßes Ohr.